Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Deutsche Gefängnisse sind absolute Hochsicherheitstrakte. Alles, was rein und raus geht, wird kontrolliert, egal ob Menschen, Lebensmittel oder sogar Briefe. Mehr Überwachung ist fast nicht mehr möglich. Und trotzdem schaffen es Sträflinge immer wieder, an Drogen zu kommen.
Allein in der Wittlicher Justizvollzugsanstalt werden jährlich Dutzende Drogenfunde gemacht. Und die Insassen werden immer raffinierter dabei, auf neuen Wegen Drogen ins Gefängnis zu schmuggeln. Wie sie das anstellen und mit welchen Hilfsmitteln der Strafvollzug dagegen vorgeht, darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Jörn Patzak. Er ist nicht nur Leiter der JVA Wittlich und früherer Oberstaatsanwalt, sondern auch Honorarprofessor für Strafrecht und Experte in Sachen Betäubungsmittelrecht. Unter anderem hat er darüber promoviert. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein.
Herr Patzak, Sie leiten nicht nur das Gefängnis, sondern beschäftigen sich auch schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Drogenkriminalität. Warum ist das Thema für Sie so interessant?
Ich habe in jungen Jahren als Staatsanwalt relativ schnell das Betäubungsmitteldezernat übernehmen dürfen und habe sofort festgestellt, dass das ein Rechtsgebiet ist, was mich total interessiert. Es ist nämlich nicht nur die rechtliche Seite, die hochspannend ist, wie diese Kriminalität immer wieder versucht, mit neuen Methoden sich fortzuentwickeln, sondern es hat auch einen medizinischen Hintergrund. Es hat einen gesellschaftspolitischen Hintergrund. Politische Fragen spielen eine ganz große Rolle. Gerade jetzt Cannabis kriegt jeder mit, wie das zu lösen ist. Und dann sind die rechtlichen und politischen Fragen in Einklang zu bringen. Und das alles zusammengenommen war was, wo ich mich direkt von Anfang an pudelwohl gefühlt habe.
Jetzt leiten Sie ja die JVA Wittlich. Und die belegt in der Regel den ersten Platz in der Rauschgiftstatistik. Das müssen Sie uns mal kurz erklären.
Ja, man meint ja eigentlich, oh Gott, die vielen hohen Zahlen sind schlecht. Ja, grundsätzlich ja, es wäre schön, wir hätten keine Drogen im Gefängnis, aber das ist eine Utopie. Ich werde oft gefragt, wie können Drogen im Gefängnis sein? Die wahre Frage ist, wie können Drogen nicht im Gefängnis sein? Und ich habe noch keine Antwort gefunden. Wir sind seit Jahren jetzt mit ganz vielen verschiedenen Maßnahmen, über die wir ja heute noch sprechen, unterwegs in der JVA. Und wenn man genau hinguckt, findet man auch viel. Und dementsprechend sind, seit wir das machen, die Zahlen natürlich auch nach oben gegangen. Und damit ist, so kurios sich das anhört, eine hohe Zahl an Drogenfunden auch für uns ein Erfolg.
Und warum sind die Drogen für die Häftlinge so ein großes Thema? Warum gibt es so viele Drogen im Gefängnis?
Viele der Gefangenen haben einen Suchthintergrund. Das fängt damit schon an. Dieses Interesse, Drogen zu konsumieren, was ja auch oftmals zu Straftaten geführt hat, hört ja nicht im Gefängnis auf. Das heißt, man möchte alleine deshalb vielleicht schon im Gefängnis konsumieren. Dann kommt dazu, dass es im Gefängnis, auch wenn das viele in diesen Stammtischparolen manchmal so ein bisschen anders sehen, es geht keinem gut im Gefängnis. Das ist nicht schön. Sie sind fremdbestimmt, sie sind mit Menschen zusammen, mit denen sie nicht zusammen sein wollen. Sie haben eine Scham, weil sie im Gefängnis sitzen. Sie wissen nicht, wie geht's weiter nach der Entlassung. Und dieses, wie sagt man so schön, mittlerweile Kopfkino, was die Gefangenen haben, führt, glaube ich, auch in der Kombination, wenn man schon mit Drogen Erfahrungen gemacht hat, dass man sich was zum Beruhigen reinzieht, wie man auch so schön sagt. Wenn man das mal zusammennimmt, ist, glaube ich, wenn man drüber nachdenkt, ist eigentlich verständlich, dass ein Gefängnis ein fantastischer Drogenumschlagplatz ist.
Welche Drogen werden denn da so konsumiert?
Grundsätzlich mal alle Drogen, wobei ich glaube, das hat regional noch mal Unterschiede. Ich kann für die JVA Wittlich sagen, früher waren es halt die klassischen Drogen, vor allem Cannabis, Amphetamin, Ecstasy, ein bisschen Kokain, also was man so als klassische Drogen bezeichnet. Das hat sich gewandelt. Wir haben mittlerweile die neuen psychoaktiven Stoffe. Das ist so eine neue Art von Drogen, synthetische Drogen, die hergestellt werden, um das Betäubungsmittelgesetz zu umgehen. Es sind kleine chemische Änderungen an der chemischen Struktur und damit fällt das aus dem Betäubungsmittelgesetz raus. Das führt dazu, dass man die relativ leicht legal im Internet kaufen kann. Dann kaufen Sie ein Pulver dieses Stoffes. Es sind typischerweise synthetische Cannabinoide. Das sind Nachbauprodukte, chemisch gesprochen, von Cannabis. Die wirken an denselben Rezeptoren. Mit dem Unterschied, dass Sie nur ganz, ganz kleine Dosen brauchen, um einen Rauschzustand zu erzeugen. Wenn Sie 1 Gramm kaufen, das ist nicht teuer, können Sie im Internet machen, relativ gefahrlos, können Sie daraus einige tausend Konsumeinheiten herstellen. Je nachdem, wie klein die notwendige Dosis dieses Stoffes ist. Und da können wir sagen, dass wir mittlerweile 3/4 der Drogen, also 75-80%, schätzen wir, sind diese neuen psychoaktiven Stoffe, die synthetischen Cannabinoide. Wir haben so 10-15% an abgezwackten Medikamenten und Betäubungsmitteln, die der Anstaltsarzt verschreibt. Oftmals natürlich medizinisch indiziert, aber dann wird ein bisschen was abgezwackt und in der Anstalt weiterverkauft. Da versuchen wir gegenzusteuern, ist aber ein Phänomen, was nicht zu verhindern ist. Und der Rest, wenn man jetzt rechnet, sind es noch 5 bis maximal 10%, sind die klassischen Drogen. So hat sich der Markt über die letzten Jahre gewandelt.
Was sind das denn genau für Medikamente? Also was muss man sich da vorstellen?
Einmal sind es die klassischen Substitutionsmittel, Methadon, Polamidon. Das sind Opioide, die eine sedierende Wirkung haben. Es kann aber auch Ritalin sein, kennen ja viele. Der Wirkstoff ist Methylphenidat. Das ist auf Amphetaminbasis, wird bei ADHS verschrieben. Es können aber auch Produkte sein, das ist nur ein Arzneimittel und kein Betäubungsmittel, wie die jetzt erst genannten, zum Beispiel Lyrica. Das ist ein Stoff, der eigentlich Nervenschmerzen unterbinden soll, wird aber in der Drogenszene wahnsinnig gerne konsumiert. Und alles, was in der Drogenszene konsumiert wird, sind eigentlich Medikamente, die verschrieben werden können, werden auch verschrieben, weil es medizinisch indiziert ist und sind dann natürlich wieder ein wunderbares Handelsmittel, wenn man es schafft, davon was abzuzwacken.
Wird in der JVA damit dann auch tatsächlich gehandelt? Also ist das so eine Art Währung oder?
Ja, es wird gehandelt. Also gerade die neuen psychoaktiven Stoffe, die werden auf Papier geträufelt. Man kauft also dieses Pulver, wie ich eben schon gesagt habe, verflüssigt es und diese Flüssigkeit kann ich dann auf Papier auftragen. Ganz am Anfang, haben Sie das vielleicht alle mal mitbekommen, war es dieses Spice. Das war so eine Kräutermischung. Das ist eigentlich dasselbe Phänomen. Diese Stoffe verflüssigt auf diese Kräutermischung aufgetragen. Bei uns läuft das perfider, nämlich auf Papier aufgetragen und wenn das gut gemacht wird, sieht man es nicht. Dieses Blatt Papier sieht aus wie ein normales Bild von einem Kind. Und da werden Ecken rausgeschnitten. Problem ist, ich weiß gar nicht, wie das dosiert ist. So, und das ist die Gefährlichkeit, auf die wir zu sprechen kommen. Diese kleinen Schnipsel, die rausgefunden werden, die kann man halt auch in der Anstalt relativ leicht schmuggeln, verkaufen und dann wieder zurückschmuggeln in den Haftraum, ohne dass wir das wirklich sehen können. Ja, das kann man in allen Körperstellen verstecken und das macht das so interessant. Sie können es leicht kaufen und Sie können es super leicht schmuggeln. Und jetzt kommt noch dazu, die Schnelltests, die wir verwenden, schlagen auf diese Stoffe nicht an.
Warum das?
Weil die so schnell auf den Markt kommen und immer wieder neue Stoffe kommen, ist es für die Hersteller in dieser kurzen Zeit gar nicht möglich, Schnelltests herzustellen. Mit der Folge, dass das tatsächlich ein blindes Feld eine lange Zeit war.
Und wie gefährlich sind diese neuen Cannabinoide? Also wenn Sie sagen, man braucht nur wenige Gramm, um davon high zu werden, kann man wahrscheinlich auch schnell überdosieren, oder?
Ja, das ist das ganz große Problem. Die sind hochgefährlich. Und zwar hochgefährlich für zwei Seiten. Wir reden jetzt natürlich immer erst über die Gefangenen. Aber eine der Nebenwirkungen ist, dass die Gefangenen sehr schnell aggressiv, psychisch auffällig reagieren. Und damit sind wir auch beim Schutz der Bediensteten. Also das sind die beiden Faktoren, die für uns eine wichtige Rolle spielen. Der Hintergrund ist, und ich glaube, das ist auch relativ leicht am Beispiel Cannabis festzumachen, 15 Milligramm braucht man an THC, um eine Rauschdosis zu bekommen. Bei diesen Stoffen reden wir teilweise von 0,1, 0,4 Milligramm. Und wenn Sie jetzt rechnen, Sie kaufen 1 Gramm, das hat 0,4 Milligramm wirksame Dosis oder Konsumeinheit, wie man sagt, dann können Sie aus 1 Gramm 2500 Konsumeinheiten machen.
Das ist eine ganze Menge.
Ja.
Wie kommen Sie denen denn dann auf die Spur, wenn Sie sagen, naja, das ist so ein bisschen schwierig dadurch, dass es kaum Tests gibt oder dass man das eben auch nicht sehen kann, wenn zum Beispiel behandeltes Papier gedealt wird?
Wir fingen im Jahr 2015 an, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und da kam meine Vergangenheit als Staatsanwalt mir zu Pass. Man hatte früher Alkohol schon immer im Straßenverkehr auf dem Schirm, aber vor ungefähr 20 Jahren kam eine neue Vorschrift in die Straßenverkehrsordnung, dass auch das Fahren unter Drogeneinfluss eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Und die Polizei hat damals angefangen, die Beamten auf Drogenkonsumanzeichen zu schulen. Pupillen, gibt ganz viele Anzeichen. Und genau das haben wir dann mithilfe der Polizei in den Vollzug übernehmen können. Wir haben meine Mitarbeiter ausbilden lassen können in der Erkennung von Drogenkonsumanzeichen. Das war der erste Schritt, sodass sie erkennen konnten, wenn jemand da wirklich auffällig war. Wir konnten reagieren, bevor sie möglicherweise tot umfallen, weil das Zeug halt so gefährlich war. Und im zweiten Schritt, als wir gemerkt haben, dass das der richtige Weg ist, da gehört auch dann genau hingucken. Wir haben dann schon Feststellungen, erste gehabt, wir hatten eine hohe Anzahl an Treffern von Drogenfunden, die gingen dann nach oben. Ich kann mich noch an eine Presseanfrage vom Trierischen Volksfront von damals erinnern, mein Gott, wie wir auf einmal von 5 Drogenfunden auf 25 oder sowas hochgegangen sind. Das lag einfach daran, dass wir genauer hingeguckt haben. Und in der Folge haben wir zusammen mit dem Landeskriminalamt ein ganz tolles Projekt starten können. Wir haben einen Drogenscanner mit entwickeln können. Das ist eigentlich ein Gerät, was wahrscheinlich alle kennen. Das steht an den Flughäfen. Das ist so eine blaue Kiste und man wird auf Sprengstoff getestet. Bestimmt jeder von uns, der schon geflogen ist, hat das schon mal erlebt.
Das ist dann mit so einem Papierchen, wird was abgefahren und dann kommt dieses Papierchen in diesen Scanner.
Ein weißer Streifen, da wird man typischerweise über die Hände gefahren oder über den Gürtel. Und dann kommt er in den Scanner und innerhalb von 10, 15 Sekunden kriegt man ein Ergebnis. Dieses Gerät kann grundsätzlich mal auch Drogen, allerdings nicht werkseitig, weil die Firma natürlich nicht die Möglichkeit hat, die modernen Drogen zu kaufen. Das dürfen nur Spezialfirmen. Und da arbeiten wir mit dem Landeskriminalamt zusammen. Die haben uns alle neuen gängigen synthetischen Cannabinoide in eine Datenbank programmiert, sodass das Gerät, wenn wir jetzt über ein Blatt Papier fahren, wie Sie es vom Flughafen kennen, kriegen wir innerhalb von 10 Sekunden ein Ergebnis, ob eine dieser Stoffe auf diesem Papier ist. Und damit haben wir einen Riesenerfolg, weil das verhindert natürlich ein ganz immenses Einschmuggeln von diesen an sich nicht sichtbaren Papieren. Weil wenn es gut gemacht ist, sie können es nicht sehen, sie können es nicht riechen. Die klassischen Schnelltests schlagen nicht an und jetzt haben wir halt damit ein probates Mittel, dass wir dagegen vorgehen können.
Also es ist quasi so ein Wettrüsten von den Herstellern und Ihnen, die dann entdecken können.
Ja, das war immer schon so, das habe ich als junger Staatsanwalt schon miterlebt. 2009 kam damals Spice auf den Markt und das wurde dann ein Katz-und-Maus-Spiel. Weil der Gesetzgeber hat dann einen Stoff unterstellt, damals war das JWH018, das war der erste Stoff. Der Gesetzgeber hat es unterstellt und danach kam, weiß ich noch, hatte ich damals in meinen Fallakten JWH73. Kleine chemische Wandlung, ist nur ein Molekül, wo man was verändert hat. Und das war damit aber kein Betäubungsmittel mehr. Gesetzgeber hat danach wieder nachjustiert und man hat immer wieder auf der Herstellerseite die Produktpalette angepasst. Und damit ist ein Katz-und-Maus-Spiel entstanden, wo man einfach seitens der Strafverfolgungsbehörden nicht adäquat hinterherkam. Und das ist halt mittlerweile ein Faktor. Man hat gesetzlich nachgezogen. Trotzdem ist es ein Phänomen, was mittlerweile im Vollzug auch durch diese leichte Verfügbarkeit im Internet einfach so der vorherrschende Suchtstoff ist.
Aber sind dann klassischen Drogen im Knast so gut wie ausgestorben oder versuchen immer noch Leute, keine Ahnung, Brownies mit Cannabis einzuschmuggeln?
Das ist tatsächlich fast von diesen neuen Drogen komplett abgelöst worden. Und das ist ein Phänomen. Wir arbeiten mit vielen Bundesländern mit diesem Drogenscanner zusammen, dass auch die anderen Bundesländer berichten. Die Wettbewerbsvorteile, nenne ich sie immer in Anführungszeichen, sind einfach von diesen Stoffen viel besser als bei den klassischen Drogen, weswegen man einfach auch darauf umschwenkt. Und vor allen Dingen die Freundin, die vielleicht draußen was für den Gefangenen besorgen muss, die kann das im Internet leicht tun. Aber jetzt auf den Schwarzmarkt zu gehen, sich was zu kaufen, das will ja auch nicht jede Freundin. Also alleine da fängt schon an, die Verfügbarkeit und die Gefahr, sich selbst strafbar zu machen, das zu besorgen, ist bei diesen Stoffen halt so gering, dass viele darauf zurückgreifen. Und dann den Weg nutzen, um sie über diese Art, wie ich es eben geschildert habe, ins Gefängnis zu schmuggeln.
Wenn dieser Stoff nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, haben Sie denn trotzdem eine rechtliche Handhabe, das zu verbieten?
Das haben wir. Betäubungsmittelrecht ist eine Seite, aber wir haben eigenes Landesjustizvollzugsgesetz. Das ist das Gesetzbuch, mit dem wir das komplette Handeln in einer JVA regeln. Und da gibt es Vorschriften, dass wir solche Blätter zum Beispiel sicherstellen können. Wir können dann auch auf den Gefangenen mit Präventivmaßnahmen reagieren, können ihm also zeigen, dass wir nicht hilflos sind, was eine ganz wichtige Sache ist. Wenn wir das früher gemacht haben ohne unseren Drogenscanner und hätten bei einem auffälligen Asservat das ins Landeskriminalamt geschickt zum Untersuchen, hätte das Wochen bis Monate gedauert, bis wir ein Ergebnis gehabt haben. Und das wäre zu spät. Dann brauchen sie nicht mehr anfangen. Und jetzt haben wir halt innerhalb von wenigen Sekunden ein Ergebnis und können sofort dem Gefangenen sagen, wir sind da. Von da rein ist das absolut eine tolle Entwicklung, dass wir mit einem tollen Kooperationsprojekt mit der Polizei uns da gut aufstellen konnten.
Wenn jetzt auffällt, dass jemand im Knast auf einem Trip ist, was passiert dann mit dem?
Wir haben nicht nur die Seite des Entdeckens von Schmuggelgut, sondern auch auf dieser Ebene Erkennen von Drogenkonsumanzeichen durch unsere geschulten Bediensteten. Sobald wir erkennen, es ist jemand, es kann natürlich der Extremfall sein, der fällt um. Haben wir auch alle paar Monate, dann rufen wir einen Notarzt, damit die Person nicht stirbt. Wir haben es bis jetzt toi 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 geschafft, dass wir noch keinen Drogentoten in Rheinland-Pfalz haben nach dem Konsum dieser Stoffe. Aber die sind so gefährlich, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass wir das bis jetzt überhaupt geschafft haben. Wenn wir aber dann einen Gefangenen haben, wo wir auch nur kleinere Konsumanzeichen haben, das erkennen unsere Leute, weil sie gut geschult sind, und dann reagieren wir. Zum einen sprechen wir den Gefangenen möglichst schnell an. Das ist uns ganz wichtig. Da gibt es aus dieser Zeit des Komasaufens bei Jugendlichen ein Projekt, das nennt sich HALT. Da hat man dann Jugendliche, die sich auf die Intensivstation gesoffen haben, frühzeitig aufgesucht mit der Idee, so ein Rausch ist ja nicht schön. Und man will den negativen Effekt nutzen, um ein Umdenken hinzukriegen. Und auch der Rausch von neuen psychoaktiven Stoffen ist nicht schön. Viele Gefangene sagen, mein Gott, das ist ja viel härter als alles, was ich bis jetzt konsumiert habe, das will ich nicht mehr. Leider hält dieser Vorsatz oftmals nicht so sonderlich lange an, aber wir wollen den ersten Moment, wo sie sagen, Gott, will ich nicht mehr, nutzen und versuchen, mit unserer Suchtberatung ins Gespräch zu kommen, bieten Hilfeangebote an, um möglichst dann auch eine Eigeninitiative des Gefangenen zu bekommen, nicht mehr weiter zu konsumieren. Und viele Gefangene gehen darauf ein, weil sie einfach auch merken, das Zeug ist echt heftig und gefährlich und sie wollen es nicht mehr. Es gelingt aber auch nicht bei allen.
Bekommen die denn dann auch Hilfe? Ich stelle mir das vor, dass das je nach Substanz auch eine körperliche Abhängigkeit hervorruft. Bekommen die denn dann Hilfe, auch da runterzukommen von dieser Sucht?
Das gehört ja sowieso zu den klassischen Maßnahmen, die wir im Vollzug haben. Wenn Sie so an die älteren Zeiten Heroinabhängige denken, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, die kamen ja mit höchstem Suchtdruck in JVAs. Da gehen wir mit unseren Ambulanzen um. Da gibt es probate medizinische Mittel. Alkoholsucht ist oftmals ein ganz, ganz schlimmer Entzug. Das ist Standard. Also das ist gar nicht so das Problem, dass wir den Gefangenen da nicht helfen. Die körperliche Abhängigkeit, die kriegen wir in den Griff. Das Problem ist die psychische Abhängigkeit dieser Stoffe, die halt auch immens ist. Und das führt dazu bei allen Angeboten, die wir haben, dass viele Gefangenen auch die Finger davon nicht lassen können.
Wird denn, wenn auffällt, okay, da ist jemand an Drogen gekommen im Knast, dann auch ermittelt, wo die herkamen? Oder wie erfolgreich ist sowas?
Wenig erfolgreich. Also wir haben Maßnahmen, tun das auch, aber in der Regel wird das natürlich mit Fake-Absendern geschickt, dass man halt es nicht nachvollziehen kann, wo sie herkommen. In der Regel sagt auch der Gefangene, das war nicht für mich bestimmt. Weil wir fangen es ja meistens auf dem Postweg ab, sagt ja, keine Ahnung, wie das zu mir kommen soll. Nichtsdestotrotz legen wir es der Staatsanwaltschaft vor. In der Regel kommt aber bei diesen Verfahren auch in Zusammenarbeit mit der Polizei nicht viel raus. Das ist anders, wenn wir Hinweise natürlich auf größere Kreise haben. Also wir hatten ein ganz erfolgreiches Ermittlungsverfahren, das die Kriminalinspektion in Wittlich betrieben hat. Da hat sich ein Gefangener von seiner Freundin mit diesen neuen psychoaktiven Stoffen versorgen lassen. Er hat ihr quasi immer Dosierungshinweise gegeben, wie sie was machen soll und wo sie es hinschicken soll. Am Anfang an ihn. Wir waren relativ schnell hinterher und wussten, dass er das geschickt bekommen und konnten dann mit dem Drogenscanner, immer wenn was reinkam, konnten wir das dann swappen, nennt man das mit diesem weißen Streifen, testen, haben festgestellt, da ist was drauf. Und er hat dann irgendwann spitz gekriegt, dass bei ihm viel sichergestellt wird und dann hat er verschiedene Gefangene als Zwischendepot seiner Freundin genannt. Weil wir aber mit der Polizei eng zusammengearbeitet haben und die Polizei das mitbekommen hat, wo was hingeschickt wird, haben wir das dann peu à peu sicherstellen können. Und insgesamt haben wir dann 66 Blatt Papier sicherstellen können. Das waren mehr als 10.000 Konsumeinheiten. Das muss man sich mal vorstellen, was da dahinter steckt. Und die Freundin ist dann auch festgenommen worden, ist auch vom Amtsgericht verurteilt worden, genauso wie er als Händler dann von diesen neuen psychoaktiven Stoffen in der JVA. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten und das ist ja das, was ich eben ganz am Anfang schon gesagt habe, wie spannend auch dann wiederum die kriminalistische Seite ist, dass man es auch schafft, bei aller Findigkeit der Gefangenen trotzdem da irgendwo Maßnahmen zu finden, um dem ein bisschen Einhalt zu gebieten.
Jetzt sagten Sie gerade schon, die Drogen werden per Post geschickt. Gibt es noch andere Wege, wie Drogen ins Gefängnis kommen?
Ganz viele. Das ist ja auch das Problem. Das ist nicht zu verhindern. Einfachster Weg, Mauerüberwürfe. Jetzt sind wir eine moderne Anstalt und unsere Höfe liegen weit entfernt von den Mauern. Da kriege ich das gar nicht reingeworfen. Also von daher ist es bei uns kein Thema, aber in Anstalten, die mitten in der Stadt sind und gerade so ältere Anstalten, wo die Höfe auch sehr nah an der Mauer sind, sind auch Mauerüberwürfe ein Thema. Dann werden Tennisbälle mit Drogen gefüllt reingeworfen. Das ist so, das glaube ich, das Greifbarste. Transportfahrzeuge, also wenn unsere LKWs rein und raus fahren, kommt es vor, dass das genutzt wird, um was zu deponieren. Besucher bringen Sachen mit. Freundinnen haben was im Mund versteckt, kurze Begrüßung, einen Kuss lassen wir zu, dann wird dann das aus dem Mund übergeben, der Gefangene nimmt es mit in den Haftraum. Gefangene, die Ausgang haben, gehen nach draußen, sie werden zwar durchsucht, aber solange wir keine Körperöffnungen durchsuchen können, und auch eigentlich auch nicht wollen in einem modernen Rechtsstaat, ist die Körperöffnung eigentlich die einfachste Schmuggelmethode. Das führen sie ein, bringen sie in den Haftraum und dann sind sie im Besitz von Drogen. So werden auch Handys in Gefängnisse geschmuggelt. Jetzt werden sie sagen, das muss man wollen, ja, ist so, muss man wollen. Mein Running Gag, wenn ich dann darüber spreche, ist, ja, Handys gehen, beim iPad wird es halt ein bisschen eng. Aber das ist tatsächlich Fakt. Ja. Also ich mache das jetzt ein bisschen scherzhaft, aber ich glaube einfach, um zu verstehen. Und wenn man sich das nimmt, dann haben wir zum Glück ganz selten, aber auch Bedienstete kommen mal als Schmuggler vor. Anwälte, auch ganz selten, aber ist auch was. Externe Firmen, gibt ja teilweise Gefängnisse, die noch mit externen Firmen verschiedene Kontakte haben. Alleine bei dieser Aufzählung merken Sie schon, da ist so viel möglich. Und der einfachste Weg ist aber einfach der über Papier mittlerweile. Den ganzen Aufwand muss ich nicht betreiben. Ich mache mir ein schönes Blatt Papier mit diesen neuen psychoaktiven Stoffen drauf. Die sehen aus wie ein Kinderbild, werden reingeschickt. Und ich habe was im Haftraum, ohne dass ich mir irgendwas in eine Körperöffnung stecken muss.
Jetzt sind Sie auch schon länger mit dabei. Gibt es besonders kuriose Fälle, die Ihnen da im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, ein Fall ist mir in Erinnerung. Wir hatten irgendeine Veranstaltung in der Turnhalle und dann bin ich am Hof am Wochenende vorbeigegangen. Und ein Bediensteter hat mich gerufen und hat gesagt, Herr Patzak, hier ist ein Gefangener, der ist ganz auffällig. Er ist wohl auch von einem anderen Gefangenen, der Bedienstete, darauf aufmerksam gemacht worden. Und dann stand der Gefangene vor mir am Zaun und ich gucke ihn mir so an und habe mich mit dem unterhalten. Der war völlig zugedröhnt. Man konnte es an den Pupillen sehen. Ich mache das halt auch schon ein bisschen länger. So diese Drogenkonsumanzeichen sind mir auch bewusst und bekannt. Ich habe mir den angeguckt, die Pupillen, wie der hat gelallt, der war völlig zugedröhnt. Da habe ich so gesagt, hören Sie mal, Sie haben doch was konsumiert. Und nee, ich habe nichts genommen. Und dann haben wir halt unser Programm gefahren, haben unsere Truppe gerufen, die spezialisiert ist auf solche Fälle. In dem Fall können wir dann auch eine Urinprobe nehmen, schicken die ins Labor. Die Schnelltests funktionieren nicht, aber eine Laboruntersuchung und prompt, natürlich war er voll zugedröhnt. Ich fand diese Beharrlichkeit von ihm, dass er mir dann gesagt hat, obwohl es sowas von klar war, das zeigt halt auch manchmal natürlich, wie schwer es dann für uns ist, auch die Mitwirkung von den Gefangenen zu bekommen, was ja vielleicht auch nachvollziehbar und menschlich ist. Und der andere tolle Fall war halt den ich eben schon geschildert habe, über dieses Ermittlungsverfahren mit der Kripo, so einen Ermittlungserfolg zu bekommen und einfach auch den Gefangenen zu zeigen, wir sind da, wir machen was. Wir werden mit all diesen Maßnahmen es nicht verhindern, dass Drogen ins Gefängnis kommen, aber ich glaube, jede Reduzierung der Drogen im Gefängnis, dann haben wir schon einen großen Schritt getan. Und auch früher schon bei der Drogenverfolgung bei der Staatsanwaltschaft, man war immer einen Schritt hinterher. Das ist einfach so. Die Gegenseite hat einfach Zeit, gerade bei uns im Gefängnis. Sie haben 24 Stunden Zeit zu gucken, wo sind die Schwachstellen und wie nutze ich die aus. Für mich ist aber nicht die Frage, sind wir hinterher? Es ist die Frage, wie nah sind wir dran? Und da sage ich als Radfahrer ganz gerne, wir sind im Windschatten. Und dann muss man sagen, dann ist es alles ein Erfolg.
Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass man im Gefängnis gegen Drogen vorgeht? Es ist doch ein alltägliches Phänomen, dass auch in breiten gesellschaftlichen Schichten Drogen aller Art konsumiert werden.
Unsere Aufgabe oder unser Ziel ist es, zu resozialisieren. Wir wollen verhindern, dass Menschen, die Straftaten begangen haben, nach der Haftentlassung wieder Straftaten begehen. Und das gelingt uns auch in großem Maße. Viele haben ein Suchtproblem. Und es ist ja nicht allein der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, der dazu führt, dass sie dann im Gefängnis gelandet sind. Es sind in der Regel ja die Begleitstraftaten. Wer abhängig ist, hat einen hohen Finanzbedarf, weil die Drogen teuer sind. Das wird auch bei Cannabis jetzt so sein. Es wird teuer sein. Wenn ich jeden Tag 10 Gramm Cannabis brauche, dann muss ich eine Menge Geld aufbringen. Wenn ich aber schwer abhängig bin, verliere ich oftmals auch meinen Job. Das ist ja so ein Begleitphänomen, so ein Teufelskreis. Also begehe ich Straftaten, um den Geldfluss zu ermöglichen. Jetzt zu Ihrer Frage, wenn wir da nicht dran arbeiten im Gefängnis, entlassen wir die Leute mit einem Suchtproblem. Und was machen sie dann wieder? Sie gehen wieder konsumieren. Und was machen sie dann? In der Folge, irgendwann werden sie wieder Straftaten begehen. Das heißt, unser oberstes Ziel, die Resozialisierung, werden wir nicht erreichen können, wenn wir nicht an der Sucht arbeiten. Und die Sucht bedingt, dass es bei uns keine Suchtmittel gibt. Das fängt an, Alkohol ist verboten über die Hausordnung. Wir haben Cannabis jetzt verboten über die Hausordnung. Und das gilt natürlich auch für die harten Sachen, in Anführungszeichen. Wir wollen nicht, dass es konsumiert wird. Davon abgesehen, wenn wir jetzt sagen würden, wir lassen Gefangene neue psychoaktive Stoffe konsumieren. Sie haben ja eben von den fatalen Wirkungen gehört. Wir würden jetzt sagen, wir lassen es machen, da fällt einer tot um. Die Verantwortung können wir und wollen wir gar nicht tragen. Und dann ist ja die Gefahr, wenn die bei uns konsumieren würden, ich habe ja auch von diesen psychischen Auffälligkeiten erzählt, die zunehmen. Wir haben immer mehr schwierige Gefangene, die dann auch wieder eine große Gefahr für meine Bediensteten sind. Auch meine Bediensteten sind zu schützen. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, glaube ich, macht es durchaus Sinn, dass wir sagen, bei uns nicht.
Und was machen Sie alles zur Prävention in der JVA?
Da machen wir ganz viel. Wir haben bis jetzt ja über die repressive Seite vor allen Dingen gesprochen, aber es ist auch wichtig, die Gefangenen aufzuklären. Wir haben Infoflyer über diese Gefährlichkeit der neuen psychoaktiven Stoffe zum Beispiel erarbeitet. Wir informieren in einer sogenannten Zugangsgruppe direkt, wie gefährlich das ist. Weil wir wissen oftmals, dass Gefangene gerne als Versuchskaninchen, also gerade die neu kommen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, kommen zum ersten Mal im Hof und dann gibt ein Gefangener ihm, vermeintlich als Zeichen der Freundschaft, eine Zigarette zum Rauchen. Der möchte ihn vielleicht aber nur testen, indem er guckt, wie stark ist denn das, was als Schnipselchen da drin ist, und fällt der um, dann war es zu viel, fällt er nicht um, war es zu wenig. Und das sind, glaube ich, die Fälle, wo wir oft Notarzteinsätze haben, weil Gefangene völlig unbeabsichtigt an so einer Zigarette rauchen. Da warnen wir vor. Wir haben, wie gesagt, Infomaterial. Wir arbeiten ganz viel mit der internen und externen Suchtberatung, mit verschiedenen Suchtgruppen, mit Informationsmaßnahmen. Und ganz wichtig halt auch, wenn ein positiver Kontakt war, wie ich es eben schon geschildert habe, oder wenn jemand geraucht hat, dass wir dann versuchen, im ersten Gespräch schon ein Umdenken hinzubekommen. Wir haben verschiedene Suchtmaßnahmen. Wir haben eine eigene Abteilung, die sogenannte Drogenabstinenzabteilung. Dort bringen wir Gefangene unter, die sagen, ich will auf keinen Fall mehr konsumieren, ich will mich auf eine Therapie vorbereiten. Die kriegen dort als Bonbon ein besseres Angebot, ein bisschen mehr Sport. Aber auf der anderen Seite müssen sie mit uns einen Vertrag schließen, wo drin steht, dass sie sich klar davon distanzieren, Drogen zu nehmen. Und das wird noch intensiver dort kontrolliert, als wir das auf normalen Abteilungen machen. Damit bereiten wir die Leute auf eine Therapie vor. Wir haben eine Suchtakupunktur. Wer süchtig ist, hat einen extremen Suchtdruck. Durch eine tolle Akupunkturmaßnahme können wir den Suchtdruck lindern. Also wir haben eine ganze Vielzahl an Maßnahmen, wo wir präventiv, aber auch behandlerisch versuchen, das Thema auch anzugehen und nicht nur repressiv.
Sie haben eben schon erwähnt, durch die Legalisierung von Cannabis mussten Sie jetzt Cannabis im Haus extra nochmal verbieten. Hat das noch anderen Einfluss auf Ihre Arbeit?
Einfluss in dem Sinn, dass ich vermute, dass möglicherweise in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Cannabis geschmuggelt wird, weil die Verfügbarkeit draußen ist immer ein Indikator. Was ich draußen leicht bekomme, habe ich auch schneller in eine JVA geschmuggelt. Wenn ich erst nach Holland fahren muss, um mir Heroin zu kaufen, ist der Aufwand groß, wenn ich nur einen kurzen Ausgang habe oder meine Freundin muss das machen. Wenn man es im Internet kaufen kann, wie die neuen psychoaktiven Stoffe, ist es einfacher. Und das wird auch bei Cannabis ein Faktor sein. Aber Cannabis riecht halt sehr stark, gerade das moderne, gute Cannabis, was jetzt eher nicht so ein fördernder Faktor im Gefängnis sein dürfte. Deshalb, ich glaube, es wird ein bisschen mehr werden, aber das wird kein Riesenproblem, dass jetzt wahnsinnig viel Cannabis konsumiert wird. Es wird weiterhin bei den neuen psychoaktiven Stoffen bleiben, weil das einfach vom Drumherum viel einfacher zu schmuggeln ist und die Gefahr aufzukippen viel geringer ist, als wenn ich da jetzt wirklich ein stark riechendes Cannabis habe. Da braucht man auch keinen Drogenhund für. Wenn man nichts an der Nase hat, riecht man Cannabis.
Wie wirkt sich denn Ihre Arbeit in der JVA auf den eher theoretischen Teil Ihrer Arbeit aus? Also Sie sind ja auch in der Lehre aktiv. Und wie andersrum?
Es hat, glaube ich, Benefit für beide Seiten. Ich halte jetzt seit vielen Jahren Vorlesungen an der Universität Trier für Studierende im Schwerpunktfach Strafrecht. Einmal zu den Rechtsfolgen der Tat, also wie bestrafen wir, was natürlich eine unmittelbare Verknüpfung meiner alten Tätigkeit als Staatsanwalt, aber jetzt auch mit der Vollstreckung dieser Strafen zu tun hat und im Betäubungsmittelrecht. Das sind die Punkte. Lehrbeauftragte an der Uni sind deshalb sehr gerne gesehen, weil wir halt diese praktische Seite mit an die Uni bringen können und den Studierenden nochmal auch ein bisschen sagen können, wie ist das, was ihr lehrt, nachher in der Praxis anzuwenden. Wir machen ein Gesetz und funktioniert das überhaupt? Wir sehen es jetzt bei Cannabis. Dieses Gesetz ist jetzt nicht wirklich so, dass die Praxis viel damit anfangen kann. Und das kann man wunderbar diskutieren mit den Studierenden. Und dann sehen sie halt auch, wenn sie vielleicht mal in Positionen kommen, wo sie Gesetze später schreiben werden, wie wichtig es ist, dass dieses theoretische Denken für ein Gesetz auch mit der Praxis übereinstimmen muss. Und auf der anderen Seite lerne ich auch wahnsinnig viel nochmal über den wissenschaftlichen Bereich. Denn die Gefahr ist natürlich, wenn man immer nur in seinem praktischen Universum unterwegs ist, dass man ein bisschen blind auf einem Auge werden kann. Und die Wissenschaft ist ja gerade dafür da, nochmal mit einem kritischen Auge auch gewisse rechtliche Ansätze der Praxis zu hinterfragen. Und das hat mir durchaus auch gut getan. Und beide Seiten mit ins Spiel zu bringen, ist, glaube ich, sowohl für mich als Person und für mein Herangehen auf der Arbeit, aber auch für die Studierenden, glaube ich, sehr wertvoll.
Mit welchen Herausforderungen rechnen Sie denn in der Zukunft, so in den nächsten 5 oder 10 Jahren?
Ich hoffe nicht mit allzu vielen, weil die Herausforderungen der letzten Jahre waren schon immens. Diese neuen psychoaktiven Stoffe haben uns ganz, ganz stark gefordert. Ich glaube aber, und da bin ich realistisch genug, wir müssen immer auf dem Stand der Zeit bleiben und die kann sich ganz schnell ändern. Vor kurzem kam HHC, das ist ein synthetisches Cannabinoid, als Cannabis noch nicht legalisiert war. Das war von keinem der Gesetze abgedeckt. Dann war die Frage, wird HHC bei uns ein Thema sein? Einfache Antwort, nein, es wird kein großes Thema sein, weil, und dann sind wir wieder bei diesen Mengen, die man braucht, für HHC brauchen Sie 30 Milligramm ungefähr als wirksame Dosis. Das ist zu viel. Sie nehmen lieber ein synthetisches Cannabinoid, was nur 0,4 Milligramm wirksame Dosis hat. Aber all diese Dinge schauen wir uns an, stehen in Kontakt mit LKA, also Landeskriminalamt, mit Bundeskriminalamt, mit vielen Toxikologen und diskutieren das. Wie kann das kommen? Wir versuchen also im Vorfeld uns schon auf Szeneentwicklungen einzustellen. Und das ist eine Herausforderung, die wird uns, glaube ich, nicht nur die nächsten Jahre, sondern das wird immer im Drogenbereich so sein, dass es was Neues gibt. Wir laufen wieder, wie eben schon gesagt, ein bisschen hinterher und wir müssen gucken, dass wir nah dranbleiben. Das ist eine große Herausforderung, macht es aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig interessant und spannend.
Jetzt haben Sie ja den ganzen Tag mit diesen Fällen zu tun und haben Einblicke auch in eine Welt, die den meisten mutmaßlich verwehrt sind. Was würden Sie denn sagen, was nehmen Sie denn da mit, vielleicht auch in Ihre Freizeit?
Also wenn ich jetzt wirklich so sehe, was ich als Staatsanwalt miterlebt habe, wie Menschen abgestürzt sind nach dem Drogenkonsum, wie schwerwiegend die Schäden von vielen Gefangenen sind, die wir haben, kann ich jedem nur raten, die Finger von Drogen zu lassen. Also das ist tatsächlich die Message, die ich jeden Tag sehe. Es macht wahnsinnig viel kaputt. Und ich habe schon eine gewisse Sorge, dass mit dem liberalen Ansatz mit Cannabis auch so ein bisschen das Signal einhergeht, Cannabis ist harmlos. Und das ist es nicht. Ich habe viele Menschen gesehen, die haben sich ganz viel kaputt gemacht. Und ich hoffe, dass durch gute Präventionsmaßnahmen jetzt das Gesetz auch begleitet wird, dass wir in Zukunft weiterhin einen verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis haben, gerade für junge Menschen. Denen müssen wir sagen, Leute, lasst die Finger davon. Das ist nicht gut, ihr macht euch viel kaputt. Das ist das, was ich einfach über 25 Jahre mitgenommen habe. Und da kann man mir auch sehr liberal entgegenbringen, das ist alles heute toll und wir machen das. Und das ist frei verantwortliches Handeln. Wenn man sieht, wie Menschen sich kaputt machen, ist es Aufgabe des Staates, auch in gewissen Bereichen einzugreifen. Ich bin jetzt auch dafür, dass wir im gewissen Maße liberal mit Cannabis umgehen. Aber es muss mit einer großen Prävention gearbeitet werden, dass die Message halt nicht ist, Leute, das ist alles cool, jetzt zu kiffen. Denn genau das Gegenteil ist der Fall.
Herr Patzak, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch.
Mehr Infos zu dem Thema findet ihr auch auf volksfreund.de/Spurensuche. Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne per Mail an podcast@volksfreund.de schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.